So, meine lieben Freunde, weiterhin eine unbekannte Stimme. Benne hier am Apparat. Heute habe ich den lieben Adrian bei einer neuen Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast zu Gast. Im Zweifel müsst ihr es immer sagen, hallo Adrian, dann sagt Adrian hallo und dass er sich freut, dass er hier ist. Mal schauen, ob er was Besseres auf Lago hat. Hallo Adrian.
Hallo Benne, ich freue mich hier zu sein.
Es war einstudiert, muss man ehrlicherweise zugeben, weil ich mir im Intro nicht 100% sicher war, wie wir das Ganze starten sollen. Wir haben heute den lieben Adrian zu Gast, Adrian Schmidt von Käpsele aus dem wunderschönen Schwabenland. Ich denke, viele von euch werden den lieben Adrian schon kennen, da er im Großen und Ganzen vor allem für mich nicht nur reiner Versicherungsmakler, sondern vielleicht ein Leuchtturm im Maklertum, was Marketing angeht, ist. Aber der liebe Adrian darf es einfach auch noch 2, 3 Sätze zu sich selber sagen, das aber so kurz wie möglich halten, weil wir es keine große Vorstellungsrunde machen wollen.
Das ist sehr gut. Ich hoffe auch, dass ich irgendwann an dem Punkt bin, dass wir es geschafft haben, mit unserem Marketing so bekannt zu sein, dass ich mich gar nicht mehr vorstellen muss, weil als Blauer hasse ich das ja wie die Pest, so Smalltalk und mich selber vorstellen. Adrian, 26 Jahre alt, komme ursprünglich vom Bodensee, das heißt schon mein ganzes Leben im Schwabenland gewohnt, auch nie rausgekommen, irgendwann mal in Heidelberg studiert, da auch in Strukturvertrieb gekommen und nach dem Strukturvertrieb dann gedacht, ich mache doch eine eigene Firma nach Ärztehausprinzip, das heißt Berater für jede Himmelsrichtung, sprich Finanzierung, Kapitalanlage, klassisches Versicherungssachgeschäft, Biometrie, Altersvorsorge, Investment, jeweils einzelne Leute und das quasi alles gefüttert durch ein zentrales Marketing vorne dran.
Das ist Käpsele. Du hast perfekt beschrieben. Wir gehen nachher noch drauf ein, was Käpsele genau bedeutet und warum Käpsele. Ich denke, wir zwei wissen, was Käpsele ist, weil wir es von unserer Oma schon oft genug gehört haben. Aber der eine oder andere wird es nicht wissen. Und ich sehe dir gerade an, dass du diese Frage schon ganz oft bekommen hast. Aber da musst du jetzt trotzdem durch. Wir rollen das nochmal ganz kurz auf. Dass ich aber auch ein bisschen Spaß in diesem Podcast habe, starten wir mit dem lieben Adrian mit einem Spiel aus einem relativ unbekannten Podcast, Gemischtes Hack heißt der, mit 5 schnellen Fragen. Dir ist das System bekannt, Adrian?
Ich kenne das System.
Ja, also soll ich das Gefühl haben, dass irgendeine Frage dir nicht passt oder unangenehm ist, gib mir einfach ein Zeichen, dann würde ich extra tief weiterbohren.
Das ist gut, es gibt keine unangenehmen Fragen, ich werde auf alles antworten.
Das weiß ich. Frage Nummer uno. Was hatte rückblickend einen großen Einfluss auf dein Leben?
Auf mein Leben? Auf jeden Fall der Strukturvertrieb. Also ich glaube, das hat meine gesamte Weltvorstellung um 180 Grad gestempelt, weil ich davor mir niemals hätte vorstellen können, selbstständig zu sein und vor allem nicht im Finanz- und Versicherungsbereich.
Das heißt, wie so viele, also was ich schon ganz oft gehört habe, man lernt im Strukturvertrieb einfach tatsächlich echt wirklich vieles, vor allem auch Verkaufen und Struktur, was der Name ja schon sagt. Und es ist nicht alles schwarz oder weiß, wenn man jetzt einen Versicherungsmakler mit einem Strukturvertrieb vergleicht.
Ja, und vor allem, als ich hatte letztens die Frage bekommen, war dein Traumjob schon immer Versicherungsmakler? Mir tun die Kinder leid, die als Kind schon wissen, was ein Versicherungsmakler ist. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand diesen Traumjob hatte, aber es war es definitiv nicht.
Na gut, das verstehe ich. Wir springen weiter. Ich hoffe, dass nur bessere Fragen kommen. Bei welcher Tätigkeit fühlst du dich am coolsten?
Wie bei welcher Tätigkeit? Das musst du ausführen.
Hier steht, bei welcher Tätigkeit fühlst du dich am coolsten?
Also, ich glaube, es gibt ja so, in der Stuttgarter Innenstadt.
Ja, sowas, genau sowas, ja. Wer ist das?
Mit der Gucci Cap.
Mit der Gucci Cap. Okay, ich komme dann unbedingt, komme ich mal mit dir mit. Wir gehen mal wieder nach, was heißt mal wieder? Wir gehen mal nach Stuttgart zusammen. So, was war deine letzte gute Tat?
Ist traurig, dass ich überlegen und nachdenken muss.
Damals, 2022.
Ja, ich spende ab und zu, aber sehr unregelmäßig und auf keinen Fall, wenn ich irgendwo auf der Straße angequatscht werde. Und da ging es um den Vater von einem Kollegen, der aufgrund von schwerer Krankheit obdachlos geworden ist und so weiter Unterstützung gebraucht hat. Und cool. Das kam irgendwie super spontan und war sehr emotional, auch wie es, ne, hat dann, wie nennt sich das, so ein, diese Seiten, ne, wo du halt Spenden einsammelst und sowas eingerichtet. Und das war irgendwie, war cool zu sehen, auch wie viele aus dem gesamten Freundeskreis da mit unterstützt cool. haben.
Ist dann schon immer schön, wenn dann doch alle an einem Strang ziehen, wenn einer diesen Case aufmacht.
Und vor allem, weil es ja auch vom Typ her einer ist, ne, der auch Kampfsportler und so. Jemand, wo du nicht gedacht hat, dass das der so emotional das auch nach außen bringt. Das war dann irgendwie sehr bewegend zu sehen.
Krass, ja. Die nächste Frage schließt so unfassbar schlecht daran an, aber wir machen sie natürlich trotzdem. Was sind die besten Alkoholsorten?
Ich trinke keinen Alkohol. Alkoholfreies Hefeweizen ist tatsächlich mein Standardgetränk. Ich weiß, da werde ich jetzt vom einen oder anderen für verurteilt werden, aber das ist völlig in Ordnung.
Ich finde ich okay. Geh ich mit. Passt. Lass mal genauso stehen. Welches Lied hörst du entweder gar nicht oder nur 15 Mal hintereinander?
Alles in die Schlagerrichtung.
Okay. Ja, fühle ich.
Obergeil
ich
überleg... im Oberteil.
Das ist dein Lied, ich sehe dich da auch, ja. Aber bei Schlager echt so. Ich glaube, wenn du da wirklich so im Modus bist, dann geht es. Aber wenn du den halt nicht hast, dann geht halt absolut genau, gar nichts.
Sehr selten vor, aber es kann auch mal zufällig um 8 Uhr morgens unter der Dusche passieren. Und dann...
Krass. Singst du dann mit?
Ja.
Okay. Weil Kai Schmid hat mir gestern, glaube ich, erzählt, dass er ein unglaublich schlechter Sänger ist und vor allem im Auto anfängt zu singen und wie wild mitzutanzen quasi.
Das fühle ich.
Ich habe jetzt zwei Bilder im Kopf, die ich ganz schnell wieder loswerden möchte. So, wir springen von 5 Fragen als unser kleines Intro zu dem hin, was dich so ein bisschen oder was euch als Capsule in der Branche und vor allem auch inzwischen, glaube ich, beim Endkunden extrem bekannt gemacht hat. Ihr seid brutal stark auf Social Media unterwegs und da auf unterschiedlichsten Plattformen. Also sowohl von LinkedIn über Instagram über... Wie heißt diese andere App von Instagram jetzt, wo man es immer mitteilen kann? Mir fehlt gerade der Name. Da wurde letztens als Kasperle beleidigt wurde, weil du einen kritischen Post abgegeben hast.
Threads, aber da sind wir auch schon wieder nicht, weil das hat uns so viele negative Bewertungen provoziert, dass wir gesagt haben, das Experiment stampfen wir ein. Ich glaube, das fasst schon ganz gut zusammen, weil ich meine, auf Social Media sind viele unterwegs und viele Makler gewinnen irgendwie ihre Kunden inzwischen über Instagram-Werbung oder sowas. Ich glaube, was uns unterscheidet, ist, dass wir alles machen und auf einfach verdammt vielen Plattformen mit einem eher edgy Marketing-Ansatz unterwegs sind. Weil es halt einfach immer polarisierend ist, die Beiträge ungefiltert rauskommen.
Ich würde das am liebsten sagen, erklär unseren Zuhörern nochmal, was edgy bedeutet. Ich gebe aber zu, ich weiß es selber nicht.
Ich würde sagen, im Strukturvertrieb sagt man immer die 3 A's, ne? Auffallend anders als alle anderen. Vielleicht sind es auch 4.
Anders als andere, ja.
Genau. Das so würde ich es nennen. Das heißt einfach Beiträge, die sich vielleicht der ein oder andere nicht traut zu posten, wie mein Gehaltszettel mal irgendwie rauszuhauen oder auf Threads den Leuten zu sagen, sie sollen sich doch bitte auf ihre Finanzen konzentrieren und nicht auf die Politik, weil da die größere Baustelle ist.
Absolut, absolut. Gibt es so einen Punkt, wo du sagst, also wie habt ihr angefangen? Wann kam dieser Punkt, zum sagen, okay, wir machen es jetzt anders und wir rechnen damit, dass wir auf die Fresse kriegen und es ist okay. Okay für uns. Und dann kam der Punkt, wo, sag mal, es durch die Decke ging.
Also LinkedIn war der erste Channel, den ich benutzt habe 2020, als mir meine Netzwerkkontakte ausgegangen sind im Strukturvertrieb und ich irgendwie einen anderen Channel gebraucht habe für die Kundengewinnung. Und ich glaube, am Anfang habe ich es noch sehr wissenschaftlich, sehr platt gehalten. Und das kam dann mit der Zeit. Wir hatten damals ja noch eine Marketing-Mitarbeiterin, die der ein oder andere vielleicht auch schon mal auf LinkedIn gesehen hat, die dann mit LinkedIn ist nicht Tinder, einen Post hatte, der brutal durch die Decke gegangen ist und das kurz bevor sie gesagt hat, nee, ich will nie wieder hier posten, das ist mir zu anstrengend und bringt eh nichts. Und dann hatte die auf diesem Post 300.000 Impressionen oder sowas.
Krass.
Und das war der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, du musst vielleicht manchmal einfach polarisierende Sachen posten und es passt einfach sehr gut, weil ich habe auch Spaß daran anzuecken.
Ich sehe es ja an deinem Grinsen gerade aktuell an. Wenn du jetzt auf einer Party bist, ich wollte gerade sagen, wenn wir zusammen ein Bier trinken würden, was wir ja nicht tun, wenn wir zwei zusammen alkoholfreies Hefeweizen trinken würden und ein Dritter dazukommt, was würdest du antworten, wenn derjenige dich fragt, was dein Job ist?
Ich sage, ich bin Geschäftsführer. Ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr sagen muss, dass ich Versicherungen mache, wobei ich auch da inzwischen weniger Probleme hatte. Eine Zeit lang nach dem Strukturvertrieb hatte ich ein Riesenproblem damit zu sagen, ich mache was mit Versicherungen, weil du lernst ja alle möglichen Pitches und PR-Stories im Strukturvertrieb auswendig, wie du deinen Job möglichst cool promotest. Und ich fand das irgendwann einfach nur noch unauthentisch und hatte gar keine Lust mehr auf diese Reaktion von Leuten, die sagen, oh ja, habe ich schon jemanden oder oh, okay, oder sich direkt wieder verziehen. Und darum finde ich mit Geschäftsführer und Immobilienbereich fahre ich am besten und man merkt auch, die Leute sind auf einmal interessiert und wollen nicht so schnell wie möglich wieder an einen anderen Tisch.
Also hast du tatsächlich das Gefühl, wenn du sagst, Immobilien ist das besser angesehen, wie wenn du mit Versicherung kommst?
Bei weitem. Und die Leute interessiert es. Und vor allem muss ich mir nicht anhören, wie es ja auch bei Altersvorsorge und sonst was hast, dass die Leute dann anfangen, ah ja, ich mache übrigens das und das und so investiere ich. Und was hältst du davon? Und eigentlich wollen sie gar keine Gegenmeinung wissen. Das kennst du vielleicht selber, ist irgendwann brutal anstrengend, wenn die Leute dir
absolut
Fragen stellen, auf die sie eigentlich keine Antworten wollen.
Ja, ich bin da inzwischen tatsächlich echt auch froh, dass ich, sag mal, durch meine Spezialisierung auf Footballer, Handballer und gerade auch Kampf- und Kraftsportler einfach schon ganz viel rausnehme. So, hey, ich bin zwar Versicherungsmakler, aber dir möchte ich jetzt gerade nichts verkaufen und du musst mir nicht erklären, dass du einen tollen Versicherungsmakler bei der DWK hast oder bei einer anderen Versicherung, der Versicherungsvertreter wäre, oder dass du quasi alles selber machst oder... Ich glaube, Basti Gunkel hat da mal ein Video zugemacht, so eine Antwort so, ich habe das auch mal gemacht, aber ich war zu ehrlich dafür. Und diese negativ Behaftetheit, die haben wir halt extrem, deswegen bin ich da echt auch froh, dass ich inzwischen ganz klar kanalisieren kann, was ich mache und da einfach diese Angriffsfläche irgendwo rausnehme.
Ich sag mal so, es entstehen wenig spannende Gespräche aus dem Anknüpfungspunkt Versicherung. Ich glaube, es gibt viele gute Themen, über die man oft deutlich unterhaltsamere Gespräche auf einer Party oder am Biertisch kommt.
Absolut. Würdest du dann jetzt aber auch sagen, dass Immobiliengeschäft euer Hauptzweig ist oder ist es weiterhin das Versicherungsgeschäft? Also wie funktioniert das Ganze, was ihr tagtäglich tut in eurem Betrieb? Arbeitet ihr mehr an Versicherungen, an Immobilien? Arbeitet ihr mehr an eurem Marketing? Wie muss man sich so einen durchschnittlichen Arbeitsalltag vorstellen?
Ja. Es entwickelt sich gerade mehr hin zu Immobilien und Immobilien als Hauptstrang. Weil wir merken, dass es am besten funktioniert. Und weil natürlich auch irgendwo die Marge aus einer reinen Umsatzperspektive höher ist als im Versicherungsbereich. Und darum, unser Ansatz ist ja schon der, dass wir vorne mit zwei Sachen intensiv werben. Das eine ist das Thema ETFs, Steueroptimierung und Co. Und das andere ist das Thema Immobilien. Und darüber kommen die Leute bei unterschiedlichen Beratern eben in die Pipeline rein. Und werden dann aber relativ schnell in den ersten zwei Terminen auch in die anderen Beratungsprozesse reingelegt. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde bei mir kommt und wir machen eine Finanzplanung, gucken nach Notgroschen, Altersvorsorge, schauen wir uns auch an, was willst du mittelfristig machen und vielleicht passt der Thema Kapitalanlage rein und ich lege da den Termin beim entsprechenden Spezialisten. Das heißt, das ist schon, ne, auf Marketingdeutsch würde man es einen Flywheel-Ansatz nennen, dass ich dem Kunden rundum helfen kann durch unterschiedliche Spezialisten in meiner Agentur. Und das heißt, ich versuche den Kunden eben möglichst schnell in diese anderen Prozesse reinzubringen. Der größte Anzahl an Kunden kommt über den Bereich ETFs, Geldanlage, Altersvorsorge. Den größten Umsatz machen wir aber mit dem Immobilienbereich.
Okay, das ist tatsächlich dann einfach das, was wir ins Schaufenster hängen, ist oftmals nicht das Produkt, was dann nachher das Wichtigste für uns ist.
Genau, also in der Anzahl schon, in der Anzahl an Neukunden und aus diesen Kunden, die werden dann aber im zweiten Ansatz sehr oft auch Immobilienkunden, sobald die mal sich mit PKV auseinandergesetzt haben, mit ETF-Sparplan, mit Altersvorsorge, Rentenversicherung auseinandergesetzt haben und schon Kunde sind, kaufen die dann auch noch eine Immobilie und dadurch ist der Bereich halt einfach sehr groß, also durch diesen Cross-Selling-Ansatz.
Verstanden. Folgende Frage, ich war jetzt zweimal in meinem Leben auf so einer Kapitalimmobilienanlegerveranstaltung, wo ich quasi als zukünftiger Vermittler eingeladen war. Ich habe mich beides mal dagegen entschieden, weil mir das alles immer ein bisschen dubios vorkam. Wie stellt ihr sicher oder woran entscheidet ihr, mit welchem Bauträger oder mit wem arbeitet ihr zusammen? Wie bekommt ihr die Immobilien, die ihr vermittelt? Und wie läuft das nochmal, dieser Evaluierungsprozess, ab? Mit wem möchten wir zusammenarbeiten und was möchten wir wie verkaufen?
Wir haben keinen Bauträger oder Ähnliches. Wir kaufen die Immobilien selbst an. Das heißt, Mehrfamilienhäuser teilen die auf in einzelne Wohnungen und geben dann unser eigenes Produkt raus. Wie stellen wir sicher, dass die Qualität da ist und wir jetzt nicht sagen, wir schrauben uns unfassbar viel Marge da rein? Ich glaube, aus dem Zwang heraus, weil was wir nicht machen, ist irgendwie Sondermietkonzepte wie eine WG reinsetzen, wie irgendwie Handwerkerwohnung, Airbnb oder sonst was. Und dadurch bist du ja zwangsweise limitiert auf, ich sag mal, eine Standardmiete. Und wenn du mit der Standardmiete aber trotzdem noch eine solide Rendite fahren willst, die der Kunde einfach haben will, dann kannst du den Kaufpreis auch nur im Marktpreis oder leicht drunter anbieten. Und dadurch haben wir zwangsweise Objekte, die im Marktpreis beziehungsweise leicht drunter sind, die der Kunde dann bekommt. Und halt eben ich stelle sicher, dass es nicht irgendwie hinten dran ein Bauträger ist, der sich bei so einer 200.000 Euro Wohnung 50 bis 100.000 Euro an Marge reinknallt.
Verstanden. Das heißt, ihr werdet wirklich Eigentümer, ihr steht nachher im Grundbuch zwischendrin und verkauft sie dann im Nachgang weiter.
Okay, über eine andere Firma, nicht über Capsule, aber
Okay. Ja gut, das ist ja tatsächlich dann, also klingt für mich einfach nach was Hand und Fuß hat und finde ich eigentlich echt einen coolen Ansatz, weil ich glaube, um im Immobilienbranche Fuß zu fassen, braucht man Punkt A wirklich Ahnung und in eurem Fall einfach auch ein bisschen den Hang dazu, ein Risiko zu gehen, weil es ist tatsächlich echt ein Invest, um sagen, wir kaufen ein Mehrfamilienhaus.
Genau.
Und verkaufen das Ganze dann weiter, weil sind wir ehrlich, also ich liebe Immobilien für mich selber gedanklich als Renditeobjekt. Aber wenn du schnell kurz wieder Geld brauchst, ist eine Immobilie mitunter eines der schwierigsten Sachen, die es auf dieser Welt gibt, weil wenn es keinen Markt gibt, dann kriege ich auch mein Geld nicht.
Also wenn wir ein bisschen tiefe Zeit haben, da einzusteigen, super spannendes Thema, weil vielleicht nochmal dieses Thema Einkauf und Co. Wir haben wirklich einen Einkäufer, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als diese Immos zu suchen. Das ist kein Sales Pitch, sondern es ist wirklich so, warum? Weil unser größtes Risiko ist das, dass wir auf einer Immobilie sitzen bleiben. Wie schließe ich das aus, wenn ich im Ankauf halt so viele Objekte angucke, dass ich weiß, okay, das ist jetzt wirklich ein Objekt, wo ich weiß, das kriege ich auch schnell wieder ab und das reißen mir die Kunden aus der Hand. Und das kriegen wir, glaube ich, aktuell ganz gut hin. Wir haben die meisten Immobilien, bevor wir überhaupt angekauft haben, also wir waren beim Notartermin, aber Kaufpreisfälligkeit war noch nicht, sind die Immobilien schon wieder weiterverkauft und ich weiß genau, welcher Käufer nimmt welche Wohnung.
Cool.
Und dadurch kann ich natürlich mein Risiko aus einer unternehmerischen Perspektive minimieren, kriege ich aber nur hin, wenn das Produkt halt einfach passt und zum Produkt gehört dazu, dass wir eine gute Finanzierung aufstellen für den Kunden, zum Produkt gehört dazu, dass die Wohnung an sich passt, dass da alles saniert ist, dass nichts anfällt und der Käufer das haben will, zum Produkt gehört aber auch dazu, wir haben noch einen Steuerkurs im Hintergrund, wo es dann eben um so Themen geht wie Restnutzungsdauer, Gutachten und Co., dass du eben aus der Immobilie auch dann noch das Maximum rausholst.
Krass.
Und das ist quasi alles produktseitig, glaube ich, relevant und da macht das Thema auch viel Spaß und ich glaube deshalb, weil es halt nicht kopierbar ist und wie du sagst, du hast einen Burggraben dadurch, dass du halt ein Know-how hast, was nicht jeder hat.
Es gibt ja zwei Worte, die ich abgrundtief hasse, das ist einmal Skalierung und einmal Mindset, aber eins davon passt jetzt hier ganz, ganz gut. Mhm. Wie kriegt ihr das skalierbar hin? Also habt ihr ein Ziel, wie viele Immobilien ihr maximal pro Jahr quasi vermakeln könnt? Und wie stellt ihr quasi sicher, dass das weiterhin wachsen kann? Und wo sind die Immobilien vor allem? Habt ihr da quasi, sagt ihr, es muss Baden-Württemberg, Frankfurt oder Ähnliches sein? Oder wie geht ihr da vor?
Okay, letzte Frage zuerst. Baden-Württemberg und Bayern. Warum? Weil wir uns hier auskennen und halt einfach wissen, dass die Nachfrage, ne, ich vergleiche es mal mit Chemnitz, ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich weiß nicht, ob im Osten in 20 Jahren noch jemand wohnt oder in 10 Jahren, wenn ich die Immobilie wieder verkaufe. Das heißt, Süddeutschland, Baden-Württemberg habe ich zwar hohe Einkaufspreise, aber auch solide Mieten und eine gewisse Stabilität. Also auch da wieder, das ist nicht der Small Cap AI Tech ETF, sondern es ist halt ein klassischer MSCI World. Das ist ein solides Kernprodukt. Für den, der maximale Renditen will, der ist bei uns falsch, sondern es ist für Einsteiger ein kernsolides Produkt, aber sicher nicht der Überflieger, wenn du Immo als dein Hauptjob oder wie auch immer ansiehst.
Finde ich gut, ja.
Was war die Frage davor? Wie wir es skalieren können? Schwierig. Genau, ja. Größte Begrenzung ist wirklich der Einkauf, gute Objekte zu finden. Ich glaube, was da unser Vorteil ist, ne, auch das ist wieder, ich muss mir ein Netzwerk aufbauen, ich muss mir ein Netzwerk an Maklern aufbauen, ich muss mir einen gewissen Ruf im Einkauf aufbauen, dass ich eben liquide bin, dass ich verbindlich arbeite, dass ich zuverlässig bin und das braucht halt seine Zeit und ich glaube, da haben wir eben dadurch, dass wir einen Vollzeitmitarbeiter haben, der nur das macht und Michael gut in der Immobranche vernetzt ist, haben wir einen Headstart und bauen das halt einfach weiter aus, dieses Netzwerk. Weil am Ende ist es Netzwerkgeschäft. Irgendjemand muss an dich die guten Objekte rantragen und das, bevor sie irgendjemand anders kriegt.
Ja, es ist ja tatsächlich einfach, eine Immobilie gibt es halt nur einmal. Das kann positiv als auch negativ sein. Also du brauchst nur einen, der kaufen will und dann hast du dein Ziel erreicht. Aber du kannst ja halt auch nur einmal kaufen, ja.
Genau, das heißt Standorte vor allem sowas wie Mannheim, Pforzheim, Nürnberg, Augsburg, Bodensee, das sind so die... Okay. Und natürlich auch, umso mehr Deals wir gedreht haben, umso größer können wir auch ankaufen, weil die Bank uns wieder mehr finanziert. Das heißt, wir haben angefangen mit 8 bis 12 Parteien Mehrfamilienhäusern und sind jetzt im Ankauf von 20 Parteienhäusern. Dann haben wir natürlich auch nochmal größere Mengenrabatte, anderes Skalierungseffekte.
Ja, klar, verstanden. Macht ihr das quasi nur für euch oder habt ihr quasi eine Plattform, wo jeder Makler sich anschließen kann und sagen, ich verkaufe Capsule Immobilien?
Das nicht. Wir haben ein paar exklusive Kleinmakler, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir wollen es aber explizit nicht eben an größere, also so bauträgermäßig weitergeben, sondern wirklich, wenn jetzt ein Einzelmakler oder eine kleine Firma auf uns zukommt, sagen wir klar, gerne. Wenn das Vertrauensverhältnis passt, dann übernehmen wir die Beratung, machen ein Tippgebermodell und das sehr, sehr gerne. Aber nicht so, dass wir sagen, das soll jetzt irgendwie groß im Fokus stehen.
Okay, das heißt, ihr wollt quasi keinen Vertrieb aufbauen, sondern quasi euer Geschäftsmodell nachhaltig
einfach wachsen lassen. Soll über Capsule wachsen und eben, wenn da einzelne Makler sind, die wir gut kennen, die sagen, hey, ich habe hier jemanden, könnt ihr nicht da auch die Beratung machen? Es ist nicht mein Spezialgebiet. Ich weiß, ihr seid da drin. Klar, dann können wir da das machen.
Das klingt nach einem sehr schlauen, sehr intelligenten Move. Man könnte quasi sagen, das ist ein richtiger Capsule-Move. Daher, mein lieber Adrian, kurz für unsere Zuhörer, die nördlicher von Frankfurt wohnen, leben oder wahrscheinlich noch südlicher. Was ist ein Capsule und wie seid ihr auf diesen für mich überragenden Namen gekommen?
Vielleicht andersrum, wenn du hast gesagt, deine Oma hat dich auch so genannt. Was war der Kontext oder magst du die Story erzählen, das Erste, was du im Kopf hast, wo sie dich damals so genannt hat?
Es ging darum, also das Erste, was ich noch weiß, ist, es hieß an einem Kindergeburtstag, jeder darf noch einmal eine Handvoll Gummibären aus der Tüte rausnehmen. Und alle Kinder vor mir haben halt ein paar Gummibärchen genommen und ich habe eine riesen Pranke genommen und nahezu die komplette Tüte voll leer gemacht. Und da hat meine Oma quasi so im Vorbeigehen gesagt, ha, der Benni, das ist halt eine Capsule. Das war mein erster Capsule-Move, ja.
Ich komme ja vom Bauernhof am Bodensee, also typischer Obsthof. Das heißt, irgendwann im Herbst war immer Apfelernte und der kleine Adrian, wenn halt die ganze Family am Apfelernten war, saß hinten drin. Ich hatte immer so einen extra Anhänger, so eine Großkiste. In dieser Großkiste war ein Teppich drin, da hatte ich meinen Kassettenrekorder und da saß ich drin, wenn alle anderen Äpfel geerntet haben und habe halt immer wieder die gleichen Kassetten gehört. Und da war eine Benjamin Blümchen im Weltall oder sowas und die habe ich so oft gehört, weil ich halt so oft in dieser Großkiste hinten drin saß, dass als mein Kassettenrekorder irgendwann ausgefallen ist und nicht mehr ging, ich angefangen habe, diese ganze Kassette Wort für Wort runter zu beten, inklusive jetzt Kassette umdrehen. Und das war der Moment, wo ich das erste Mal gehört habe, ah ja, Bische Capsule.
Ja, und ich glaube, die einfachste Zusammenfassung ist, wie würde man sagen, einfach, wenn jemand was das Beste aus einer Situation macht und einfach vielleicht viel intelligenter und klüger handelt als jemand anders.
Oder einfach Faustdick mehr hinter den Ohren haben, weil das ist ja, es geht nicht nur darum, schlau zu sein, sondern eben dieses gewitzte Street Smart. So ein bisschen frech, bisschen dreist und eben ein bisschen intelligenter als der Rest.
Ich glaube, das war schon eine gute Definition gefunden. Ich habe jetzt gerade mal nebenher unsere schlaue KI gefragt. Hier heißt es, ein Capsule ist eine Person, die besonders klug, gewitzt oder geschickt ist. Es handelt sich um ein Kompliment für jemanden, der durch Intelligenz und Kreativität auffällt.
Finde ich gut, weil das zeigt ja auch das mit der Gummibärchenhand.
Ich hatte danach Bauchweh, das wurde mir dann vorgehalten. Also dann war das mit dem Capsule relativ schnell wieder vorbei. Okay, also ich fasse mal ganz grob zusammen. Ihr hängt quasi weiterhin ganz klassisch Versicherungen und Immobilien ins Schaufenster und betreibt dann durch das Ärztehausprinzip, also jeder nur das, was er kann und das dafür besonders gut, quasi ein internes Cross-Selling, worüber ihr quasi eure Umsätze macht.
Genau.
Jetzt für mich die entscheidende Frage für dich, Adrian, das hast du vorhin gesagt, du bist quasi Geschäftsführer, berätst du noch selber? Oder wie sieht so ein typischer Tagesablauf ganz grob aus? Also wirklich, wie viel Marketing machst du? Marketing ist jetzt für mich LinkedIn-Beiträge schreiben, LinkedIn-Beiträge kommentieren, selber bei Instagram und Co. oder Videos quasi drehen.
Wir hatten da Mitte des Jahres ungefähr einen Shift, wo wir immer diese Idee hatten, ne? Skalierung und Co., du musst dich aus deiner Geschäftsführertätigkeit rausziehen, musst dich überflüssig machen. Da hing ich sehr stark dran und ich glaube, ich war so weit, dass wir einen Großteil meiner Beratung abgegeben haben an andere Berater und haben aber gemerkt, das funktioniert einfach nicht, weil wir ja die Effizienz nicht reinkriegen, weil die Umsätze nicht stimmen und wir eigentlich effizienter sind, wenn wir sagen, wir konzentrieren uns auf ein Kernteam, haben in dem Zuge die Hälfte unserer Berater tatsächlich uns von denen getrennt und sind selber wieder in die Beratung eingestiegen. Mit mir war ich quasi Michael und mich. Michael im Immobilienbereich, ich im Altersvorsorgebereich. Das heißt, wenn ich in meinen Kalender gucke, sind aktuell wirklich pro Woche 15 Stunden roundabout bis 20 Stunden reine Beratungszeit. Also wirklich rein in Kundengesprächen. Damit mal mindestens 50% der Zeit, die ich berate, vor allem andere Geschäftsführer zum Thema BAV und Co.
Cool.
Und der Rest ist dann vor allem eben Orga-Themen und Marketing, wobei wir in dem Zug eben auch eine Vollzeit-Marketingerin eingestellt haben, die Eva, die sich dann eben um das ganze Daily-Business von Reels zu Newsletter zu irgendwie Stories auf Insta posten zu ich bereite mal eine Content-Woche auf LinkedIn vor, um das Ganze kümmert. Und nur deshalb kann ich auch sagen, ich ziehe mich quasi aus den ganzen Tagesgeschäft-Themen Marketing zurück und fokussiere mich nur noch auf Thema Ads, was quasi unter meiner Hand ist, plus eben so die große Strategie oben drüber.
Es ist wirklich, wenn ich von außen drauf gucke, ich kenne dich jetzt oder wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren ungefähr oder ein Vierteljahr von unserer ersten Teilnahme am Jungmakler Award 2023. Und ich finde brutal, wie ihr seither gewachsen seid. Und wenn ich mir das Ganze von außen angucke, dann ich habe da Spaß dran, weil es einfach cool finde, weil ihr habt quasi diese brutale Social Media Macht, sag mal, in unserer Branche einfach, wie ihr da präsent seid, wie ihr auch polarisiert. Ihr schaltet aber eben halt auch Ads und gebt da wirklich auch Gas quasi, dann nachher präsent zu sein. Also es ist nicht so, ich mache eine Sache und die mache ich ganz gut, sondern ihr habt euch ja mehr oder weniger auf mehrere wie sagt man da, mehrere Füße gestellt.
Plattform, ja.
Ja. Woher hast du oder habt ihr dieses Know-how, genau das zu tun? Also woher weißt du, wie Social Media funktioniert? Woher weißt du, wie Ads funktionieren? Weil deine eigentliche Kerntätigkeit ist ja Versicherungsmakler zu sein.
Ich würde sagen, ich kann Social Media nicht wirklich und ich bin auch nicht gut in den einzelnen Bereichen. Gerade weil wir so viel machen. So, wir machen halt alles, aber nichts auf einem absolut exzellenten Level. Ich glaube, jeder oder im Ad-Bereich gibt es sehr, sehr viele Leute, die deutlich besser sind als ich. Genauso auch, wenn ich rein Reels mache. So, wir sind überall dabei und wir sind überall auf einem guten Level, aber es ist am Ende halt eine 80-20-Entscheidung zu sagen. Ich bin auf vielen Plattformen unterwegs und teste einfach über einen langen Zeitraum aus. Und ich glaube, was ich dann doch oder wir besser machen als viele andere, ist einfach die Kontinuität zu sagen, ich fange es nicht mal an und höre es wieder auf, sondern absolut. Auch wenn ein Jahr lang keine Kunden drüber kommen. Bestes Beispiel Instagram haben wir ein Jahr gemacht, da ist gar nichts passiert. Sind irgendwie bei 300, 400, 500 Followern rumgedümpelt, bis es irgendwann funktioniert hat. Genau gleiches Beispiel YouTube. Wir haben irgendwie 50 bis 100 Longform-Videos und dann noch Shorts hochgeladen. Da ist gar nichts passiert und jetzt kommen immer wieder Anfragen rein, weil genau zwei Videos von diesen 100 sehr gut funktionieren.
Welche sind das?
Das ist einfach dieses, ich mache weiter, auch wenn es nicht funktioniert und das konstant.
Welche Videos sind es, die funktionieren?
Altersvorsorge als Gesellschafter, Geschäftsführer. Okay. Also genau dieses Thema betriebliche Altersvorsorge und das zweite Kosten in Altersvorsorgeprodukten, wo ich Effektivkostenquote versus tatsächliche Kosten gegenübergestellt habe.
Krass. Also sind es beides mal einfach auch Sachen, wo wirklich auch Know-how dafür notwendig ist und es ist nicht Spiel, Spaß und Freude-Videos sind.
Ja. Und ich glaube, Videos, die halt einen sehr krassen Pain oder sowas, was sich Google und ich glaube, gerade dieses Thema Kosten in Versicherungsprodukten ist was super viele interessiert und Effektivkosten wird einfach noch viel damit verkauft und ich glaube, darum ist es was die Leute suchen, googeln, wo sie dann denken, ah Schrott, das hat mir der andere nicht so genau erklärt, ich frage hier mal nochmal einen Termin an.
Verstanden. Das heißt, im Endeffekt, sag mal, um es wieder einen eleganten Themenwechsel zu machen, der erste Tipp ist, dranbleiben und auch mal notfalls ein Jahr lang den Arsch zusammenzukneifen und weiterzumachen. Ohne quasi direkt die Flinte ins Korn zu werfen.
Wenn es die richtige Plattform ist, ne? Beispiel Threads hast du ja vorher kurz angeschnitten. Wir haben uns auch wieder von einigen Sachen verabschiedet. Auch Podcast haben wir mal gemacht, machen wir nicht mehr. Weil wir gesagt haben, wir müssen uns fokussieren und wir können uns nicht komplett auf alles streuen und verteilen. Das funktioniert nicht. Sondern wir brauchen einen Fokus und da ziehen wir es aber durch. Also ich glaube schon wissen, wo macht es Sinn, konstant zu sein und wo macht es Sinn, das zu verwerfen.
Verstanden. Aber ich sage jetzt mal, wir gehen jetzt mal davon aus, du bist noch nirgends präsent oder auf einer Plattform, da dann wirklich Arsch zusammenkneifen und weiterzumachen oder gäbe es einen anderen Tipp?
Nee, ich würde mir, wenn ich neu starten würde, würde ich mir eine Plattform aussuchen, auf die ich Bock habe und die mastern und sobald ich merke, da kommen Kunden rüber, genauso weitermachen und die zweite dazu nehmen. Und das wirklich nach und nach dann eben diese Standbeine aufbauen.
Und es muss natürlich auch einfach zu deiner Ausrichtung passen. Also ich sehe in letzter Zeit bei vielen Versicherungsmaklern, die auf TikTok quasi PKV-Werbung und BAV-Werbung machen, wo ich sage, okay, ich weiß nicht, ob TikTok jetzt hier 100% die Plattform ist, wo ich dahingehend Vollgas geben wird. Vielleicht bin ich hier tatsächlich dann doch besser in den klassischen Meta-Apps oder auf LinkedIn unterwegs, weil von meinem inneren Auge, da darf ich aber gern korrigieren, ist der durchschnittliche Mensch auf TikTok einfach ein paar Jahre jünger als jetzt auf den Plattformen. Oder habt ihr die Erfahrung, dass auch über TikTok man nicht nur Reichweite aufbauen kann, sondern auch Kunden gewinnen kann?
Selber nicht, aber ich weiß von anderen Versicherungsmaklern auch von welchen, die dieses Jahr Dennis Thielin beispielsweise, der mit uns im Jungmakler war, er hat gesagt, für ihn funktioniert TikTok auch, was Anfragen angeht, besser als Instagram. Darum ist, glaube ich, auch da die Frage, Ads oder organisch? Organisch für breite Versicherungsthemen definitiv. Ads, denke ich, kann auch funktionieren, weil du halt günstiger bist in den CPMs als jetzt bei Meta.
Aber du musst natürlich wissen, wo deine Zielgruppe ist.
Ja, wobei ich glaube, du hast wirklich inzwischen auf Insta, TikTok ist es egal. Also ich glaube, du hast auf TikTok, genau. Und vor allem Geschäftsführer, weil die sich dann wieder informieren, was machen andere auf TikTok und so ein bisschen Trend-Following machen. Und allein deshalb erreichst du die, glaube ich, über Ads. Aber Laienwissen. Ich habe keine Ahnung von TikTok-Ads.
Ja, das siehst du mal. Aber meine Weltanschauung dahingehend, hast du jetzt zumindest dahingehend schon mal ein bisschen bereichert, da ich da nie drüber nachgedacht habe. Dass ja auch Geschäftsführer, Punkt A, vielleicht Bock auf die App haben und Punkt B, tatsächlich vielleicht auch gucken, was muss ich tun, um für junge Leute weiterhin interessant zu sein oder eine Anreizstruktur zu schaffen, um sie in mein Unternehmen zu bekommen. Gibt es weitere Sachen, wo du 100% überzeugt davon wärst, wenn du heute neu starten würdest, was du so machen würdest oder was du anders machen würdest? Also was wären so quasi deine drei Tipps für jemanden, der jetzt neu durchstarten will oder wirklich neu startet?
Punkt 1, als erstes einen Innendienst anstellen, sobald ich mir überlege, jemanden, aber einen vertrieblichen Innendienst, nicht nur jemand, der Sachwaltung und sowas macht, sondern jemand, der mir wieder Cross-Sellings zuspielt, der mir Empfehlungen reinholt, der mir Google-Bewertungen einholt, jemand, der mir den Rücken frei hält und gleichzeitig wieder meinen Terminkalender voll macht. Also einen vertrieblichen Innendienst würde ich viel früher einstellen, riesen Game-Changer. Punkt 2, eine gescheite Struktur, was Buchhaltung und Co. angeht, dass ich auch da möglichst schnell eine Assistenz einstellen kann, die mir den ganzen Mist abnimmt. Und dass da kein Chaos reinkommt, das würde ich definitiv anders machen. Und das dritte, mich wirklich auf einen Kanal fokussieren und da Vollgas geben, bis die Leads reinkommen, dann den nächsten dazunehmen und das andere nicht aufhören.
Das heißt, eigentlich hört man relativ gut raus, nicht das, was leider viele vielleicht auch heute noch so ein bisschen falsch machen, alles aus einer Hand, sondern relativ schnell sagen, okay, ich muss mir fiktiven Gehalt ansetzen und für jede Arbeit, die quasi unter dieser Lohnebene wäre, suche ich mir jemanden, der das macht, dass ich weiterhin Sachen machen kann, mit denen ich mehr Geld verdiene.
Ja, und das ist im Zweifel immer Beratung und Vertrieb, weil du wahrscheinlich in deinem Unternehmen der bist, der am besten beraten kann, der das meiste Know-how hat, der den besten Vertrieb hat, der den besten Kundenbezug hat, der ist, der nach außen präsent ist. Und darum macht es wahrscheinlich Sinn, das als letztes abzugeben.
Verstehe ich, ja. Geh ich komplett mit. Ich habe immer, wenn ich das Ganze gefragt wurde, immer gesagt, Zielgruppe und Prozesse. Das war so meins, was ich sagen würde, wenn heute jemand neu startet, such dir eine Zielgruppe. Einfach, dass du deren Sprache sprichst und hab funktionierende Prozesse.
Ja. Ja. Aber Zielgruppe gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, Prozesse entwickeln sich, ne? Das ist sowas, da bist du nie fertig. Und aber Zielgruppe, ja, insofern, als dass du ja auch eben wissen musst, welche Plattform macht Sinn. Nicht nur, wo habe ich Bock drauf, sondern wer ist da auch. Ich würde es aber auch nicht künstlich. Ich habe das Gefühl, oft artet das in der Versicherungsbranche immer so künstlich in unterschiedliche Richtungen aus, wie wir es mit dem PR-Pitch hatten, mit, ja, ich bin Unternehmensberater für einen privaten Haushalt oder ich war selber ITler und jetzt optimiere ich dir deine IT-Finanzen oder sowas in die Richtung, dass die Leute das übertreiben und es irgendwann unauthentisch wird.
Geh ich mit. Also ich glaube, es ist immer aber vorteilig, die Sprache der Zielgruppe zu sprechen.
Definitiv, aber auf eine authentische Weise, nicht weil mir irgendein Coach gesagt hat, ich brauche jetzt eine Zielgruppe.
Absolut, also ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Ich war mal auch so unterwegs, ich baue eine Zielgruppe. Und habe natürlich nicht geguckt, was habe ich für Kunden und was haben die alle gemeinsam und wo fühle ich mich wohl, sondern habe gedacht, Arbeitskraft, Absicherung, also Grundfähigkeit, KSP, bei Handwerkern. Ist ein brutaler Markt, sehe ich. Also glaube ich wirklich, dass da zu wenig getan wird und man echt Umsatz machen könnte und das Ganze auch funktionieren würde. Bin ich los, Tiger, saß an so einem Handwerkerfest beim Montagabends die hatten keinen Spaß an mir, ich hatte keinen Spaß an denen, weil die einfach nicht meine Sprache gesprochen haben. Also wenn die dann über irgendwelche Zollschrauben oder ähnliches geredet haben, ich einfach gar keinen Plan habe, in welcher Maßeinheit man überhaupt gar eine Schraubengröße oder ähnliches bemisst, dann bin ich da einfach falsch, weil ich nicht deren Sprache sprechen kann, wir nie auf dieses emotionale Level kommen werden, dass es in irgendeiner Art und Weise Sinn macht, dass es flutscht.
Ja, also ich glaube, das macht auch bei mir, darum mache ich Geschäftsführer inzwischen und nicht mehr nur aus der IT, weil das halt für mich die Leute sind, ich meine, ich bin Workaholic, ich mache das super gern, ich kann mich mit den Leuten einfach connecten und weiß, was sind deren Themen, was beschäftigt die.
Ja, da float ihr.
Da hatten wir, glaube ich, schon auch eine Zielgruppen-Switch über die letzten Jahre, wo wir einfach sagen mussten, okay, was ist jetzt wirklich authentisch, wo können wir für stehen, was passt, und wahrscheinlich ist dann halt eine weichere Zielgruppendefinition, wie wir sind Capsule, wir sind Schwaben und wir machen das für mentale Schwaben, die irgendwo einen ähnlichen Ansatz, einen nerdigen Ansatz haben, geile Finanzen, geile Versicherungen wollen, aber eher halt sparsame Typen sind.
Ja, ne, ergibt Sinn. Ich glaube, also wie du gesagt hast, auch Zielgruppen sind, glaube ich, dynamisch, dass sich das einfach erweitert, verschlankt oder da irgendwas passiert. Aber es hilft natürlich schon mal, mit einer groben Richtung loszulaufen, dass du auch weißt, wie richte ich mein Marketing aus und wie richte ich mein Fachwissen aus. Also ich habe noch nie in meinem Leben jetzt irgendwas Landwirtschaftliches beraten. Dementsprechend habe ich da kein Fachwissen, brauch's aber auch nicht. Letzter großer Punkt, der passt bei dir, finde ich einfach auch besonders gut. Es geht so ein bisschen um die Zukunft dessen, was wir tun, um die Zukunft im Maklerwesen, wie die Digitalisierung und die KI uns da helfen kann. Ich habe jetzt gerade wieder ein Bild von dir im Kopf, wie du auf einem Stuhl in Mexiko am Pool rumlümmelst, wo ich echt kurz Angst hatte, dass dieses Stuhlbein dir in den Pool reinrutscht und der liebe Adrian nass wird.
Es ist geil, ne? Manchmal sind es im Marketing so kleine Sachen, wo du genau weißt, das sind Triggerpunkte. Das Stuhlbein, das zu nah am Pool ist, irgendwie die drei Bildschirme und halt irgendwo diese Kulisse, die nicht reinpasst, wo du genau weißt, okay, es ist ein Scrollstopper, die Leute werden es kommentieren, was haben die Leute geschrieben und kommentiert, das Stuhlbein rutscht gleich in den Pool. Manchmal sind es so kleine Sachen, die mich dann glücklich machen.
War es mit Absicht oder war es nicht mit Absicht?
Ja, ja.
Dafür liebe ich dich. Stark, es ist so gut, es ist so gut. Jetzt bist du ja relativ viel auch unterwegs, obwohl du, wie du vorher gesagt hast, doch ein bisschen Workaholic bist. Glaubst du, das Ganze wäre vor Corona möglich gewesen?
Wir haben damals Skype-Beratung gemacht. Ich finde Skype zwar eine absolut beschissene Plattform, aber es hat auch vorher schon funktioniert. Ich habe nur keine Ahnung, weil so alt bin ich noch nicht, so lange bin ich noch nicht in der Branche.
Ja, 26 bist du, Adrian, gell?
Ja.
Krass. Aber glaubst du, dass Corona unsere Branche schon doch auch nochmal ein bisschen einen Schub in die richtige Richtung gegeben hat? Und was brauchst du denn eigentlich Stand heute wirklich, um zu arbeiten? Also was brauchst du mindestens und was wäre die Traumvoraussetzung?
Finde ich gut, die Frage. Und ich finde es auch besser als, wo entwickelt sich die Branche hin und wie wird KI eine Rolle spielen? Weil ich habe das Gefühl, die Fragen werden gerade tot diskutiert und die Leute konzentrieren sich zu viel auf solche Sachen und zu wenig auf das, was jetzt gerade noch funktioniert, und leben quasi schon in der Zukunft und Hilfe, ich werde abgehängt. Und jetzt gerade funktioniert halt digitale Beratung top, und Marketing über Ads, über Social Media funktioniert super. Und dann sollte ich doch die Sache machen und an sich, so wie ich jetzt hier sitze, ich habe meine zwei Bildschirme an den Mac rangesteckt, und das reicht, damit kann ich von überall arbeiten.
Ja, dann hast du ein Headset auf und dann funktioniert das Ganze schon wunderbar. Also wir hatten die Diskussion letztens auch in einem Barcamp, wo ich darum ging, was brauche ich, um in unserer Branche unterwegs arbeiten zu können? Das ist nicht viel.
Nee, mehr wirklich nicht. Handy, Telefon, irgendein WLAN-Telefonie wichtig, weil das funktioniert von überall aus dem Ausland.
Ja, das ist leider Gottes halt überall besser als bei uns, ja. Also ich habe wirklich jedes Mal Angst, wenn ich so Interviews mache, dass mein Internet hier abstürzt oder irgendwas nicht 100% funktioniert, aber heute scheint es ganz gut zu klappen. Ja, Digitalisierung im Maklerwesen.
Ich habe eine Gegenfrage an dich.
Bitte, schieß los.
Wenn du berätst digital, ne, vor allem.
Ja.
Oh. Sieht dein Hintergrund immer so aus wie jetzt?
Nein.
Machst du den virtuellen drüber? Oder, weil das, finde ich, ist eine spannende Diskussion mit, haue ich mir einen virtuellen Hintergrund rein oder lasse ich den Kunden sehen, was ich im Hintergrund habe? Weil ich bin ein Fan davon, auch zu zeigen, okay, ich habe ein Büro im Hintergrund, das sieht irgendwie seriös aus. Wenn ich online unterwegs bin, klappt das nicht immer. So aus der Dachschräge raus, ich glaube, das hat ein bisschen auch wieder viele Strukturvertriebs-Vibes.
Ja, das ist Kinderzimmervertrieb so ein bisschen, gell?
Genau.
Nee, bei mir ist ja gerade so, ich habe ja diesen Umzug von meinem alten Büro in das neue im Januar. Also ich habe quasi das Büro gewechselt, bin jetzt quasi 3 Monate im Homeoffice und stehe jetzt momentan mit meinem großen Schreibtisch und meinen 2 Bildschirmen quasi in unserem viel zu großen Wohnzimmer, wo quasi ein zusätzliches Zimmer fehlt. Und dementsprechend ist jetzt eigentlich keine 100% optimale Arbeitsumgebung. Temporär für diese 3 Monate, aber wunderbar.
Und ihr habt Schuhe im Regal. Das habe ich auch noch nie gesehen.
Ach, das habe ich bei einem Kumpel geklaut, das Ganze, diese Idee. Und früher war ich in meinem Büro da hinten. Mein Büro ist aber gerade momentan so eine Mischung aus, seit meine Freundin da wohnt, aus H&M-Außenstelle und Ankleidezimmer. Was okay ist. Ja. Letzter wichtiger Punkt für mich so richtig, wo ich glaube, dass du mitunter der ideale Ansprechpartner bist, da ich glaube, ganz wenige Makler dieses Wachstum haben wie du an Bekanntheit in der Branche, sowohl bei Versicherern als auch bei Maklerkollegen. Ich sehe dich da irgendwie so ein bisschen als neuer Leuchtturm am Marketinghimmel in unserer Branche und das meine ich jetzt völlig ernst. Ich glaube, wir zwei kennen es gut genug, dass ich dir auch sagen würde, wenn es nicht so wäre. Daher nimm das als Kompliment. Welchen Zusatznutzen hat denn für dich diese Branchenbekanntheit und wie glaubst du, was kann man daraus in irgendeiner Art und Weise machen?
Also ich glaube, Bekanntheit generell, ich bin der festen Überzeugung, dass das einfach eine neue Währung ist und egal wie, du immer irgendwo einen Hebel draus ziehen kannst am Ende. Einfach nur bekannt zu sein as itself, auch ohne, dass ich jetzt weiß, das ist mein Ziel, das verkaufe ich daraus oder das einfach nur zu wissen, okay, die Leute kennen dich und haben ein gewisses Bild von dir oder haben schon ja, eine gewisse Beziehung zu dir oder Bindung in irgendeiner Form, einfach durch zum Beispiel die Online-Posts und Ähnliches. Wo uns das aktuell hilft, ist natürlich im Bereich Kapitalanlage, Immobilie als Beispiel, dass wir von Anfang an Leute hatten, die gesagt haben, hey, ja klar, wenn ihr Immobilien habt, dann vermittle ich die gerne oder gebe euch mal ein, 2 Kunden rüber von mir, weil da einfach ein gewisser Bekanntheits- und Vertrauensvorschuss da war. Sowas hilft natürlich. Oder natürlich auch, wenn wir mit Versicherern ins Gespräch gehen und Co., auch dann hast du einfach ein anderes Bild, weil die das natürlich wieder interessant finden und sagen, ist cool, was ihr macht, ich würde gern mehr verstehen von dem, was ihr macht. Und ich glaube auch, das hat gewisse Nutzen. Das sind jetzt alles noch nicht die Riesendinger, wo ich sage, dafür hat es sich gelohnt oder wie auch immer, weil es ist ja auch viel, was an Fragen einfach zukommt und was man an Hilfe nach außen gibt. Aber ich glaube, es macht einfach insgesamt Sinn, sich gegenseitig zu helfen, weil auch so kommt ja immer wieder dieses Wissen zurück. Der eine hat einen Tipp, weiß was, was man selber nicht weiß. Das sind jetzt so diese sehr weichen Nutzen. Ich glaube trotzdem, dass es sich immer auszahlt. Vielleicht auch einfach nur fürs Karma-Punkte-Konto.
Ich gehe 100% mit. Also ich liebe ja diese Dynamik wirklich zum Sagen, hey, wir sitzen in einem Raum, jeder lässt einmal komplett die Hosen runter und sagt, was gerade nicht so gut läuft, sagt, was gut läuft und du kriegst quasi ganz viele Tipps von außen und gibst eben auch ganz viele Tipps, weil im Endeffekt passiert eins, wir wachsen alle daran. Also ich glaube, würde ich dieses Netzwerk, was irgendwo bei uns in unserer Branche aktuell so entsteht, vor allem, sagen wir, in der Jungmakler-Bubble nicht haben, wäre ich bei weitem noch nicht so weit, wie ich Stand heute bin. Eben weil du einen Austausch hast und nicht jeden Fehler selber machen musst und manchmal einfach auch diesen Tipp kriegst, um auf die Überholspur zu gehen.
Mhm. Und ich glaube, was man darüber aber nicht vergessen sollte, ist wirklich schon nicht nur austauschen, sondern auch da wieder nicht in die Extreme gehen, selber fokussieren, viel lernen, dann kann ich auch wieder mehr Mehrwert reingeben und weiß vielleicht auch gute, konkrete Fragen zu stellen an die Kollegen, wo die mir dann wirklich weiterhelfen können. Ja. Ich glaube, das ist schon auch, egal wo ich gerade hänge und wo ich eine konkrete Frage habe, ich weiß immer irgendjemanden, den ich fragen kann, wo ich weiß, okay, der kennt sich damit aus, unsere Ads funktionieren nicht. Der weiß, woran es vielleicht liegen könnte. Wir haben ein Problem im Setting, in der Vorqualifizierung. Ich habe jemanden, wo ich weiß, der macht das sehr, sehr gut und den kann ich fragen. Und ich glaube, das sind dann manchmal so diese kleinen, sehr konkreten Fragen, gar nicht der große Austausch, was einfach unfassbar wertvoll ist.
Es ist ein brutaler Flex zu wissen, ich habe jemanden, der Ahnung hat oder in dem Nische noch mehr Ahnung hat als ich selber und ich weiß, ich kann den anrufen und der hilft mir.
Und ich glaube, dafür ist aber wichtig, auch eben einfach viel reinzugeben und zu sagen, hey, ich teile das Wissen komplett, weil am Ende, was ihr draus macht, ist eure Sache. Aber ich gebe gerne unser Know-how, unsere Fehler, das, was wir gesammelt haben, raus. Und es muss halt wertschätzend passieren. Also was ich nicht mag, ist, wenn dann Leute uns auf Instagram schreiben und brutal viele Fragen stellen und ich mir denke, wer bist du und warum willst du das gerade alles wissen, ohne irgendwie dich mal selber vorgestellt zu haben und mir eine Begründung abzugeben, warum du uns das gerade alles fragst.
Gehe ich auch 100% mit. Wertschätzender Austausch, Gold wert, aber es ist halt keine Einbahnstraße. Also es muss beidseitig in irgendeiner Art und Weise funktionieren. Jemals drüber nachgedacht, quasi, ich weiß nicht, in Online-Capsule-Kurs zu machen für genau so eine Geschichte, dass man euch Fragen stellen darf oder Unterstützung bekommt oder in irgendeiner Art und Weise in die Coaching-Richtung zu gehen?
Nein, ich habe eine riesen Abneigung gegen Coaches, die nicht jahrelange Erfahrung haben in dem, was sie tun. Und darum werde ich auch die nächsten 20 Jahre kein Coaching aufmachen.
Verstehe ich. Bin ich nicht ganz unglücklich drüber, dass du das nicht machst, mein lieber Adrian.
Weil ich glaube, wenn man was gut kann und es läuft, dann habe ich keinen Grund, noch irgendwie daraus einen Side-Hustle zu machen, sondern dann konzentriere ich mich doch lieber auf das, was funktioniert. Und das ist nun mal unser Maklerunternehmen.
Absolut. Ich werf dir jetzt noch einmal den Ball vor die Füße. Hast du noch ein Thema, was du sagst, müssen unsere Podcast-Hörer gehört haben? Finde ich wahnsinnig interessant. Möchte ich noch zum Besten geben?
Ich glaube, ich habe alles gesagt. Du hast gute Fragen gestellt.
Ich habe mich auch vorbereitet. Und ich kenne dich natürlich jetzt auch schon ein paar Tage und finde es mega, dass wir beide das heute gemacht haben. Ich weiß, dass du aktuell im, wie sagt man da, Frankreich-Urlaub bist oder Frankreich-Vacation.
Oder wie nicht, ja, Vacation, wenn man so will.
Okay. Adrian befindet sich momentan auf Vacation in Frankreich und wir haben es gleich 12 Uhr. Ich glaube, in Frankreich ist es jetzt der Zeitpunkt, wo man ein Glas Rotwein trinkt und noch das schöne Wetter genießt. Und ich verabschiede mich jetzt hier in unser aktuell wirklich beschissenes Wetter im wunderschönen Schwabenland und freue mich, dass ihr zugehört habt. Folge bitte teilen, folgen und publik machen, dass jetzt ein neuer Moderator ab und an am Start ist. Adrian, hat mir mega Spaß gemacht. Schöne Vacation dir.
Danke dir.
Bis dann. Ciao, ciao.